Herzlich willkommen bei Akasha TV. Mein Name ist Ali Erhan und in dieser Serie geht es um das Thema Chlordioxid vom Wundermittel zum zugelassenen Medikament. In diesem Teil wollen wir über Krankheiten reden und wie Chlordioxid dort eingesetzt werden kann. Am besten fangen wir damit an, was für dich, Andreas, der Antrieb war, dich mit Chlordioxid zu beschäftigen. Meistens ist es ja das eigene Leid.
Ja, also weißt du, das, vor vielen Jahren fing es also bei mir an, ich hatte ein Problem mit Arthritis. Das heißt also, meine Hände waren mittlerweile, ich konnte nichts mehr heben. Ging also auch von Arzt zu Arzt, Doktor zu Doktor und es konnte also nichts gemacht werden. Es gab zwar schmerzlindernde Möglichkeiten, aber ich hatte keine Lösung. Und was da dann durch Zufall auf mich zukam, war wie gesagt dieses Chlordioxid als in Form von MMS, wie damals genannt wurde. Und MMS ist also eine Mischung von zwei Komponenten. Das ist einmal Natriumchlorid mit T, NaClO2, plus damals war es halt Zitrussäure, heute nicht mehr. Und diese Mischung macht Chlordioxid. Und am Anfang war ich natürlich extrem skeptisch. Ich habe also gesagt, das kann doch eigentlich gar nicht sein, dass irgend sowas wirkt und habe es also beim Hund ausprobiert. Und ja, was ist passiert? Wir hatten einen Dackel, einen Raucherdackel, also auch schon 12, 13 Jahre alt und der hat also wirklich nur noch im Körbchen gelegen und ab und zu wedelte mal der Schwanz, weil er also auch schon alt und oft krank war. Hab dem also dann ein paar Tropfen gegeben und ja, also erst festgestellt, dass der Geschmack nicht so umwerfend war. Also er fand es nicht so toll abends. Und am nächsten Morgen Türe auf und er rast durch den Garten, laut kläffend und richtig happy und hat auf einmal richtig Power. Und wir haben uns also gewundert, was ist denn hier los? Ne? Das kann eigentlich gar nicht sein. Dann haben wir es noch zwei, drei Mal gegeben und ihm ging es immer besser. Und da habe ich dann angefangen, es auch mal auszuprobieren. Weil es kam, wie gesagt, übers Internet damals, so aus irgendwo aus USA, in diese Fläschchen und war also ganz baff, dass es funktionierte und ich merkte von Anfang an, also der erste Effekt, den ich hatte, das war so ein, als wenn man eine Art Leinwand vor mir wegzieht.
Schleier vielleicht?
Ja, so ein bisschen, also, ja, Schleier, so eine Benebelung irgendwie. Das heißt, auf einmal wurde alles wesentlich klarer. Und nach diesem Klarheitsteil fing also sofort an, also auch die Gelenke. Ich konnte arbeiten, es tat nichts mehr weh und es ging immer besser, immer besser, immer besser, bis ich heute wieder endlich Klavier spielen kann, was ja mein Hobby ist. Und ja, und wenn, lange Rede, kurzer Sinn, wenn du an dir selbst feststellst, dass etwas funktioniert, kann ich keiner mehr vom Gegenteil überzeugen. Und wenn man dann auch noch so stur ist wie ich, dann versucht man das auch noch anderen Leuten beizubringen. Tja, und 10 Jahre später sitze ich nun mal hier. Ne?
Mir ging es ähnlich. Ich habe bis 42, 43 ist das Lebensjahr, war ich Konsumschwein. Also ganz normal arbeiten, nach Hause kommen, Kinder versorgen und solche Sachen. Und hatte auch keine größeren Krankheiten. Und dann habe ich irgendwann mir immer mehr Gedanken um Gesundheit gemacht und dachte mir mal, diese blöden Amalgamfüllungen im Mund, die sollte ich mal ersetzen lassen. War eine dumme Idee, also zumindest wie sie ausgeführt wurde. Ich war dann bei einer Zahnärztin, die überhaupt keine Ahnung hatte, wie man das fachgerecht entsorgt oder auch ausbohrt. Und das wurde denen ja auch nicht beigebracht, also hat die einfach mit 300.000 Umdrehungen den Zahnbohrer da auf diese Amalgamfüllung gesetzt und in Millionen kleine Splitter zerbröselt. Das ging durch die Mundschleimhaut, das weiß ich jetzt alles im Nachhinein für mich, das ging dann alles durch die Mundschleimhaut in den Körper und ich hatte meine schöne, fette Quecksilbervergiftung. Schon am nächsten Tag fing das an mit Darmgrummeln und das wurde dann zu ganz heftigen Blähungen, die also nicht mehr lustig waren, weil sie ununterbrochen waren. Ich habe also wirklich Nächte nicht geschlafen, weil ich alle 15 Sekunden große Blähungen hatte. Und wenn man noch verheiratet ist, mag man dann auch nicht mehr im Bett mit seiner Frau liegen, weil die Decke dauernd immer hoch und runter geht. Das ist ein
Weihnachtskonzert.
Und, also du sitzt dann nur noch auf dem Klo oder denkst dir immer auf dem Sofa, wie geht das weiter? Ja, so und nach ein paar Tagen sage ich mir, okay, das wird nicht besser. Alle Mittel, die ich kenne, haben nicht funktioniert. Also bin ich zum Arzt und der sagte, okay, Pilze im Darm. Ich sagte, hatte ich noch nie, aber okay. Antipilzmittel genommen und siehe da, oh, Ruhe. Die Antipilzmittel waren zu Ende, das Pupsen kam zurück. Die Pilze kamen wieder. Es ging ein, zweimal so und da habe ich gesagt, das kann nicht die Lösung sein. Also dann eierte ich da rum und mittlerweile war es dann auch so, dass ganz andere Befindlichkeitsstörungen kamen. Ich wurde dann allergisch, würde ich nicht sagen, aber die Unverträglichkeiten mit Lebensmitteln nahmen extrem zu. Erst dachte ich irgendwie, ich weiß nicht, was es ist, lass mal die Wurst auf dem Brot weg. Hatte ich immer noch Probleme. Ah, der Käse, lass mal den Käse auf dem Brot weg. Das war das Brot, aber ehrlich gesagt, zu der Zeit hat mir das noch niemand gesagt. Da war das mit der Glutenunverträglichkeit überhaupt nicht bekannt. Ja, das heißt, bis ich dann das rausgekriegt habe, da gab es eine Sorte im Supermarkt mit glutenfreiem Brot und die war immer vergriffen. Und mittlerweile, wenn man dann morgens hingehen, wusste man immer, wer das noch hat. Ja, das wurden dann immer mehr. Mittlerweile ist das ja eine ganze Wand in jedem Supermarkt mit glutenfreien Produkten. Und das wurde mehr. Dann bekam ich aber auch tatsächlich Laktoseintoleranz und also dann ging nicht mal mehr auch irgendwie Milchzucker oder so weiter. Früchte gingen auch nicht mehr. Also das, was ich essen konnte, wurde immer weniger, was ich noch vertragen konnte. Ich mochte dann am liebsten gar nichts mehr essen, dann war mal Ruhe. Ja? So, dieser Zustand, ich war selbstständiger Programmierer, hatte bisher immer sehr gute Aufträge, Auftragslage. Ich habe 16 Stunden am Tag und länger programmieren können mit dem Kopf. Das ging alles nicht mehr. Ich saß nur noch mit Kopfschmerzen und Bauchschmerzen auf dem Sofa und der Anruf eines Kunden war schon zu viel. Als Selbstständiger war man natürlich privat versichert. Und als Privatversicherter bin ich zu den Koryphäen in Hannover gegangen. Ich war bei 9 Spezialisten, Internist, dann der für endokrinologisch, also der mit den Hormonen und Drüsen zuständige. Ich war überall und jeder hat mir für sein Fachgebiet gesagt, da ist nichts, du hast es am Kopf, geh nach Hause. Wenn dir 5, 6 Fachleute sagen, du hast es am Kopf, fragst du dich irgendwann, am Anfang sagst du immer, ey, die spinnen doch, aber bei 5, 6 Leuten sagst du dir dann irgendwann, da muss ja, wenn unabhängig 5 Experten das sagen, hast du wirklich was am Kopf? Und ich hatte keine Traumata, keine Schocks, keine Erlebnisse, wo ich sage, das wäre der Auslöser. Mir fiel nichts ein. Und dieser Zustand ging insgesamt fast 3,5, 4 Jahre so. Das war wirklich unerträglich und auch belastend für die Ehe. Und meine Leistungsfähigkeit ging runter, meine Anzahl der EDV-Projekte ging runter, das Einkommen als Selbstständiger ging in den Keller. Ja. Und irgendwann hatte ich die Schnauze voll und sagte, Gott, jetzt muss was passieren, ich habe jetzt genug gelitten. Also war so verkürzt. Und einen Tag später stellt mir ein Freund MMS vor, was unglaublich klang. Dann habe ich es mir auch erst besorgt und dann übers Internet und habe das dann angemischt und habe gesagt, Hallenbad, das soll ich trinken, das kann ja gar nicht sein. Dann habe ich es getrunken und habe gesagt, boah, das gibt's ja gar nicht vom Geschmack, das ist ja wirklich schlimm. Und dann habe ich es zur Seite gelegt. Beim zweiten Anlauf habe ich da aber noch das alte Protokoll mit steigenden Dosen, bitte nicht mehr nachmachen, gemacht. Aber ich habe Freitag angefangen und Sonntagmorgen war bei mir der Nebel weg. Wie du sagtest, der Schleier weg. Das heißt, klare Kopf, klare Augen, klare Gedanken, Ruhe im Körper, kein Grummeln, Darm ruhig, alles ruhig. Dann habe ich aufgehört zu nehmen, weil die steigenden Dosen, irgendwann kommst du an die Grenze, wo du sagst, mit Zitronensäure damals, ich darf gar nicht dran denken, ich kriege schon wieder, die Haare gehen schon hoch. Das war wirklich mit Zitronensäure sehr schlimm. Und dann habe ich aufgehört, Montag, Dienstag, der Zustand blieb. Also ich dachte, wenn ich aufhöre, ist weg, ich muss es jetzt immer nehmen oder so. Und da graust du mir auch davor, weil es einfach wirklich nicht gut schmeckt. Und nee, es blieb. Und ich weiß noch, dass ich am Freitag der Woche drauf, also so 6., 7. Tag, wo es mir gut ging, gesagt habe, so, jetzt probierst du mal was aus. Und dann bin ich zum Türken ins Restaurant gegangen und habe gesagt, du hast jetzt seit Jahren kein Fladenbrot mehr gegessen, so knusprig und so. Holst du dir so ein Fladenbrot? Habe ich das gegessen? Kein Grummeln, nix. dann wusste ich, ich hatte so braune Flecken bekommen. Ein Doktor, Leiter der Hautklinik Hannover, hat Probe entnommen, hat gesagt, Mastozystose, also du hast wirklich ganz starke Histaminansammlungen in den Zellen. Und wenn dich eine Biene sticht, fällst du um, du musst immer mit einem notfallkleinen Set rumlaufen. Habe ich gesagt, hatte ich nie, was will der von mir, das kann nicht sein. Also Kaffee geht gar nicht, Schokolade, so einen Kopf kriegst du davon und so. Das mit der Schokolade stimmte, da kriegte ich wirklich so einen Kopf von. Und da habe ich gesagt, okay, Brot ging. Dann habe ich einen Ayran getrunken, also ein Milchprodukt, gluckerte auch nichts. Und dann habe ich mir einen türkischen Mokka bestellt. Und dazu muss man sagen, ich mag überhaupt keinen Kaffee. Aber ich wollte wissen, passiert jetzt was? Ja. Und ich habe 112 vorgewählt, auf dem Telefon schon mal hingestellt, dann diesen Kaffee getrunken, bis er richtig, dieser dicke türkische Mokka, und gewartet. Und ich dachte, jetzt kommt irgendein Schweißausbruch, Kreislauf, nix. Es kam gar nichts. Der hat mich dann nachher rausgeschmissen, weil er den Laden abends zumachen musste. Ja, so, und dann, das war's. Und da habe ich gedacht, das kann alles nicht sein. Ich bin bei 7, 8 Spezialisten, die finden nix. Und jemand, der mir im Internet so ein E-Book gibt von einem alten Ingenieur, einen Goldschürfer, der erzählt mir was, wie man das wegkriegt, und ich mache es und es funktioniert auf der ganzen Linie. Daraufhin habe ich mir alle Bücher geholt, war dann nachher bei ihm auch zur Ausbildung, und ja, es hat auch mein Leben verändert. Da habe ich festgestellt, dass sehr viele Menschen dieses Amalgamproblem haben. Eine traurige Geschichte zum Abschluss: Diese Zahnärztin ist mit 45 oder 47 Jahren in die Klapse gekommen, in die geschlossene. Wenn ihr Mann kam, hat sie nur noch geschrien. Und das hatte nur mit dieser Schwermetallvergiftung zu tun, weil sie ja auch sich nicht geschützt hat. Das heißt, so wie Dr. Mutter erzählt, mit Abkoffern, dass nur dieser eine Zahn zu sehen ist, alles andere abgedeckt ist von der Mundschleimhaut, mit Absaugen und so weiter, hat sie alles nicht gemacht. Sie hat den ganzen Mist genauso eingeatmet wie ich. Aber sie hat am Tag zig Leuten die Amalgamfüllung rausgeholt. Und irgendwann hatte die eine Schwermetallvergiftung. Ich habe denen das gesagt, aber die wollten davon nichts hören später. Ich weiß nicht, wie es ihr heute geht, aber seitdem weiß ich, dass Zahnärzte nicht eine besonders hohe Lebenserwartung haben, wenn die mit solchen Chemikalien spielen. Also die gehören, glaube ich, mit den Psychologen zu denen mit der kürzesten Lebenserwartung bei den Ärzten. Und ich kann nur jedem Zahnarzt sagen, Detox, Detox, Detox. Und wenn ihr an Amalgam rangeht, was ja Gott sei Dank in der EU verboten jetzt künftig sein soll, dann bitte mit allen Vorsichtsmaßnahmen schützt euch eure eigene Gesundheit und die eurer Assistentin. Ja, gehen wir mal auf Krankheiten allgemein ein, aber am Anfang würde ich sagen, haben wir die vielen Infektionskrankheiten. Dafür hat ja die Schulmedizin Antibiotika. Mhm. Wie wirken Antibiotika? Wie werden sie hergestellt? Was sind die Vor- und Nachteile davon?
Antibiotika sind, also gibt es seit nach dem Zweiten Weltkrieg, wurden sie hauptsächlich entwickelt, also in Sulfonamide waren sie ersten sozusagen in der Hinsicht. Ein Antibiotikum generell, es gibt verschiedene, es gibt sehr viele mittlerweile, aber generell geht gegen Bakterien vor. Das heißt also, es macht den Bakterien Dinger aus, und das macht es folgendermaßen, indem es also die Bakterien vergiftet. Es gibt Substanzen, wo die Bakterien sehr sensibel drauf sind, und diese Substanzen werden dann sozusagen vorgesehen. Das erste war also Penicillin, ganz damals so.
Zufällige Entdeckung anscheinend, ne?
Ja, also es war so, dass Pasteur also durch Zufall einen Schimmelrand entdeckte, dass also durch diese Pilze sozusagen ein Gift, es ist ein Pilzgift in der Hinsicht, abgegeben wird, was dann sozusagen in seiner Bakterienkultur einen Ring machte, beziehungsweise einen Streifen machte und sagte, oh, da sind keine da.
Todeszone
sozusagen, genau. Ja. Und in dem Moment war es also so, dass das erste Antibiotikum Penicillin erfunden wurde. Und von da an ging es dann eine ganze Weile weiter. Das hat auch, man muss dazu sagen, also die Antibiotika haben Millionen von Leben gerettet. Und jetzt einfach hingehen und sagen, Antibiotika verteufeln, das wäre absolut blödsinnig. Die haben schon ihren Sinn und so weiter. Nachher, wie jedes Medikament, hat es Vor- und Nachteile. Was passiert bei verschiedenen Antibiotikum? Wenn ich jetzt Antibiotika einnehme, das ist zum Beispiel einmal intravenös und einmal eingenommen. Eingenommen habe ich das Problem, dass also sozusagen die Magen, also die Darmbakterien, darunter leiden. Das ist dann so, das muss man sich so vorstellen, es gibt keine guten und bösen Bakterien. Es geht einfach so, es gibt ein Gleichgewicht. Und ein Gleichgewicht wird sozusagen zerstört im Darm, weil in dem Moment, wo ich alle Bakterien wegnehme, gehen Pilze nach oben. Das heißt also, die Pilzbelastung, die normalerweise sich also Pilze und Bakterien in einem Gleichgewicht halten, geht absolut nach oben in dem Moment, wo also die Bakterien durch ein Antibiotikum zerstört werden. Und in dem Moment kann man also sehen, dass kurz darauf, also die viele Menschen dann Pilzprobleme haben. Das ist also nach dem. Und es wird auch quasi nie was dagegen getan. Also dass mir jemand sagt, okay, ich habe jetzt ein Antibiotikum und nach dem Antibiotikum mache ich also jetzt nochmal eine Pilzkur. Das sollte eigentlich auch.
Oder ein Aufbau der Darmkultur wieder.
Das ist das Problem. In dem Moment, wo ich jetzt sage, ich habe Pilze in einem Level, das sagen wir mal bei 10 ist, dann ist es okay. Aber wenn es bei 100 ist, dann kommen die ersten Bakterien rein und werden sofort gekillt. Und das heißt also, die kommen
also würde erstmal gar nichts nützen, richtig, sozusagen Probiotika zu futtern, solange ich diese Pilzbelastung
habe. Ja, das heißt, deswegen wird bei vielen Probiotika geschrieben, die hat jetzt noch mehr Trillionen, Billionen, Fantastillionen von Bakterien. Das spielt gar keine Rolle. Das heißt also, es geht nicht darum, mehr reinzutun, sondern das andere runterzusenken. In dem Moment, wo ich das andere auf ein normales Level senke, baut sich ein Gleichgewicht auf. Das muss man sich so vorstellen. Bei Säuglingen ist also die Darmflora am Anfang überhaupt gar nicht vorhanden. Das heißt, sie baut sich langsam auf. Das ist auch einer zum Beispiel der Gründe, warum bei Chlordioxid, auch wenn die Leute jetzt den riesen Durchfall gehabt haben, kurz später drauf alles sofort normal ist, weil es, wie gesagt, nicht einseitig wirkt. Antibiotikum wirkt einseitig. Das heißt also auf die Darmflora. Und das heißt also die Mikrobiota und das Mikrobiom wird also komplett aus dem Gleichgewicht gebracht.
Früher gab es sehr viele Antibiotika, die waren sehr selektiv. Mittlerweile, also so Schmalband-Antibiotika. Mittlerweile ist aber so die Herrscher der Verschreibung, glaube ich, Breitband-Antibiotika. Liegt es daran, dass der Arzt sich nicht die Mühe macht, im Grunde eine Probe zu nehmen und zu gucken, welche tatsächlich vorhanden sind? Also haue ich so eine Art Streubombe rein, die alle erledigt?
Das möchte ich nicht so sagen. Also ich glaube, Ärzte an sich sind wirklich sehr gute Spezialisten, die normalerweise eigentlich auch wissen, was sie tun. Das Problem ist, dass also wir haben immer mehr resistente Bakterien. Das heißt also, die Auswahl wird immer kleiner, weil wir haben, was weiß ich, mit Penicillin Amoxicillin zum Beispiel, kann man eigentlich sehr wenig machen bei vielen, vielen Menschen, weil die Bakterien, die können ihre Information, also ihre Resistenzen bilden. Das heißt also, sie werden resistent gegen diese Gifte, weil sie werden immer stärker. Und das ist eine sehr interessante Beobachtung, die also vor vielen Jahren gemacht wurde, die Bakterien können diese Information weitergeben an andere Bakterien. Das heißt, sie machen
eine Art Brücke. Also hat das mit der DNA zu tun?
Nein, sie machen eine Brücke. Das heißt, du siehst die Bakterie, du siehst also im Mikroskop, gibt es auch, kann man gerne googeln, und im Mikroskop, die machen eine Art Brücke. Und diese Brücke sozusagen, da wird die Information an andere Bakterien übertragen. Also nicht an die nachfolgende Generation, sondern an von derselben Generation an andere übertragen. Es gibt also einen Informationsaustausch, der direkt ist, und danach werden sie relativ schnell dann auch resistent.
Da muss man ja diesen kleinen Viechern relativ viel Intelligenz zusprechen.
Warum soll Größe nichts mit Intelligenz zu tun haben? Ich schau mir einen Ameisenhaufen an oder Termitenhaufen und ich sage einem Architekten, das kann ein Top-Architekt sein, mach mal das, er schafft's nicht.
Ja.
Kann noch so intelligent sein. Also diese Perfektion, dass ich sage, ich mache in ohne Klimaanlage ein perfekt klimatisiertes Tiefgehäuse, wo alles absolut hundertprozentig ist, soll man sich mal einen Termitenbau studieren. Also die Natur ist einfach, ist und bleibt einfach intelligenteste, wo man irgendwo hinschauen kann. Und Größe hat nichts damit zu tun.
Also zumindest du sagst, okay, verteufeln wir Antibiotika nicht, aber wenn wir sie einsetzen, dann sollten wir drumherum Maßnahmen treffen, die das Gleichgewicht wiederherstellen. Ich habe irgendwo gelesen, wenn du vorher gesund 400 und mehr verschiedene Bakterienstämme im Darm hast, nach einer Antibiotikakur hast du nur noch 40. Das ist eine Extremreduzierung der Artenvielfalt. Und jetzt muss man sich das so vorstellen, es ist aber immer noch derselbe Raum da zum Vermehren. Das heißt, die 40 vermehren sich dann mehr und es entsteht dann ein ganz anderes Milieu. Ja.
Ja, also
oder eben die Pilze, die du sagst, die sich dann den Raum greifen.
Das ist komplexer. Mhm. Es ist nicht nur das Milieu, das sind viele Sachen, also viele Faktoren, weil es nachher kommt es auch darauf an, was du nachher isst oder was du nicht isst oder was du nicht essen solltest oder doch essen solltest und nicht tust. Und das Problem ist einfach, dass du sagst, okay, ich habe jetzt einmal eine Milieuveränderung, aufgrund von, je nachdem, wie viel Antibiotika genommen werden. Also wir müssen eins drauf sagen, also die Menge macht das Gift. Das heißt, ob ich jetzt mal einmal für 2 Tage Antibiotika nehme oder 3 Monate lang richtig hohe Antibiotikadosen eingenommen habe, das ist schon ein gewaltiger Unterschied. Und diese langfristige Einnahme von Antibiotika ist eine ganz andere Sache, als wenn ich mal kurzfristig was nehme. Zum einen und zum anderen wird oftmals gesagt, ja, die guten Darmbakterien dürfen nicht zerstört werden. Also man müsste mal eins davon ausgehen, es gibt keine guten Darmbakterien. Das klingt jetzt natürlich ein bisschen drastisch, das muss ich mal erklären. Also, habe ich ja in der vorigen Sendung gesagt, also die guten, die bösen, die hässlichen. Es gibt opportunistische Bakterien, das heißt also eine Bakterie, ist opportunistisch. Das heißt, sie vermehrt sich und sie nährt sich da, wo sie kann.
Wo es ihr Vorteil ist.
Wo es Vorteil ist. Und es ist nicht das Gleiche, ob ich jetzt einen gesunden Darm habe oder einen Darm, der zum Beispiel Blutungen hat. Das heißt also, wenn ich eine gute, typische Darmbakterie, was weiß ich, Enterococcus faecalis zum Beispiel, Standard, wenn dieser Enterococcus in den Blutkreislauf kommt, dann habe ich eine Blutvergiftung, nennt sich auch Sepsis. Und das ist eine der Haupttodesursachen im Krankenhaus, ne? Also Sepsis an sich. Das hat überhaupt nichts damit zu tun. Wer es ausprobieren will, soll sich einfach an die Haut aufritzen und ein paar Probiotika drauf machen, mal sehen, ob die gut oder böse sind. Das ist einfach eine opportunistische Sache. Ich bekomme eine Infektion in dem Moment, je nach Voraussetzung. Und dieses je nach Voraussetzung ist eines der wichtigsten Sachen, die wir uns überhaupt erstmal begreifen sollten. Das heißt, da wird in einen Darm von irgendjemand, der Ulzerationen oder Blutung oder was auch immer hat, da werden dann irgendwelche 100 Millionen Bakterien reingeschoben, wo es eigentlich gar keinen Sinn macht. Im Gegenteil, das ist eher kontraproduktiv. Ich glaube, wir müssen mehr ins Detail gehen, wenn wir medizinisch versuchen, irgendwelche Lösungen zu schaffen. Und diese Lösungen, die wir da medizinisch schaffen, müssen dann auch maßgeschneidert sein. Wir können dann nicht dieses Grundsatzprotokoll für jeden dasselbe machen. Es geht nicht. Mhm. Und da kommen wir dann wieder das andere Problem. Das Problem sind dann die Ärzte. Viele Ärzte haben gar nicht die Zeit, die legale Zeit, weil es wird vorgeschrieben, du bist im Krankenhaus, ich weiß nicht, wie es jetzt in Deutschland ist, aber ich weiß es von anderen Ländern. In Spanien zum Beispiel, du bist in einem Krankenhaus so und so und du hast in deinem Arbeitsplan steht so, du hast so und so viele Minuten pro Patient.
Das ist nicht groß unterschiedlich zu Deutschland.
Ja. Ja. Und dann es kam also Ärzte zu mir, die sagen, ich kann einfach in 5 Minuten keinen chronischen Patienten diagnostizieren, ja, weil es einfach viel zu viele Nebeneffekte sind, auf die ich eingehen muss. Das heißt also, sie sind eigentlich die größten Leider, also die größten
an dem System,
an diesem ganzen Gesundheitssystem,
ja,
was sich so hochgeschaukelt hat, weil. Ich will jetzt auch nicht einen bösen Boomer machen, ich will einfach nur sagen, man muss mit sich das mal überlegen. Und die sind eigentlich die am meisten drunter leiden, weil du siehst,
die wollen helfen und sind denen sind
das fast ist das schon Schlimmste, die Hände was gewohnt. Ich mir vorstellen kann.
Ja, das ist ich wirklich, kann, da kriegt man eigentlich einen also ganz dicken Hals.
Man muss sich nicht wundern, dass die Lebenserwartung von durchschnittlicher Lebenserwartung eines Arztes 57 ist.
Hm? Während die Bevölkerung ja wirklich deutlich höher da liegt.
Ja, also und es ist die höchste Selbstmordquote bei Frauen.
Lass uns aber nochmal zu den Keimen zurückkommen. Du hast also in den Medien habe ich gelesen, dass eben die Keime zunehmen, dass die Keime mutieren oder eben ihre Resistenzen, wie du sagst, über Brücken weitergeben. Die vorhandenen Mittel werden stumpf, die Antibiotika. Und da gab es irgendwie in Focus oder Spiegel irgendwie ein Interview und dann hat man die Pharmaindustrie gefragt und die sagte, wir entwickeln gar nicht mehr so viele Antibiotika, weil der Aufwand, sie zu entwickeln, sie zuzulassen, ist sehr hoch und die Zeit, wie sie noch wirken, richtig, bevor Resistenzen sind immer kürzer.
Richtig.
Das heißt, auch die, sage ich mal, inflatorische Einsatz von Antibiotika, dass man sie in der Tierzucht sozusagen dauerhaft jedem Tier gleich vom ersten Tag an gibt, um sowohl sowohl die Erkrankung zu meiden, als auch weil es eben mehr Mast, also mehr Gewichtzunahme bringt, hat dazu geführt, dass natürlich diese Resistenzen überall verbreitet sind. Das heißt, da kommt eine Riesenwelle auf Keimen auf uns zu und unsere alten Werkzeuge sind stumpf und neue werden nicht mehr so entwickelt wie früher, weil sie sich nicht rechnen. Könnte da der Wirkstoff Chlordioxid tatsächlich in dem Bereich ein neuer Ansatz sein, eine Lösung sein, dieses Problem zu behandeln?
Definitiv ein neuer Ansatz. Das Problem ist einfach falsch erkannt worden. Es wird einfach ein Feindbild kreiert, das heißt die bösen und die guten Bakterien, die bösen Viren und so weiter und so fort, anstatt darauf einzugehen, dass man sagt, Natur ist ein Gleichgewicht. Natur muss ein Gleichgewicht sein. Das heißt also, wenn die Natur im Gleichgewicht ist, dann ist alles okay. Das heißt, ein Gleichgewicht zwischen Viren, Bakterien, Pilzen, Parasiten, alles, das ist ein Gleichgewicht. Und dieses Gleichgewicht muss erkannt werden und hergestellt werden. Und das ist jeweils individuell verschieden. Was bei einem gut ist, muss beim anderen nicht sein. Chlordioxid hat den großen Unterschied, dass es also nicht vergiftet. Es setzt sozusagen die Keime auf einen elektrischen Stuhl.
Brät sich.
Ja, kriegt also pst, einmal einen verpasst sozusagen durch diesen Oxidationsprozess. Und da passiert eigentlich Folgendes, weil zum Beispiel Antibiotika wirken nicht gegen Viren, werden aber häufig bei Viren eingesetzt. Vorsichtshalber. Weil oftmals haben virale Erkrankungen nachher eine bakterielle Erkrankung als Folgeerscheinung. Das ist dann so, dass man sagt, gut, wie ist das denn mit den Viren? Also man muss sich erstmal vorstellen, Virus ist unglaublich viel kleiner im Verhältnis zu einer Bakterie im Normalfall. Es gibt ein paar große, aber gut, sag ich mal, der Normalfall ist, dass eine Bakterie relativ groß ist zu einer Vire, die eigentlich super klein ist. Und Viren haben, wie gesagt, sind meines Erachtens nach, also haben einen stark elektromagnetischen Einfluss oder lassen sich beeinflussen oder ernähren sich elektromagnetisch oder elektrisch, wie auch immer. Und das ist also so, durch diese elektrischen Schock bzw. diesen Oxidationsprozess werden, also die RNA wird also sozusagen auch zerbraten, muss man jetzt darzustellen so. Und es funktioniert sowohl bei Viren, es funktioniert bei Bakterien und es funktioniert auch bei Pilzen, weil also diese Toxine bei den Pilzen genauso zerstört werden. Und
das machen wir bei Resistenzen. Also Antibiotika werden stumpf, weil sozusagen die Bakterien schlauer werden, ja, sich verändern, andere Mechanismen haben. Ganz großes Beispiel sind die Krankenhauskeime, die sozusagen jetzt durch die Medien geistern und eine riesige Angstwelle auslösen. Da ist von 50.000 Toten allein im deutschsprachigen Raum die Rede jährlich, die an Krankenhauskeimen, also du kommst wegen einer Operation am Fuß oder woanders und kriegst aber dann unerwartet dann in die Operationswunde einen Keim, der eben nicht mehr mit Antibiotika behandelt werden kann. Dann fängt die Sepsis an und die Blutvergiftung und die dann meistens tödlich enden kann. Und oder anderen wird dann eben das Bein amputiert, weil das blau angelaufen ist und die Sepsis wandert und man kann es nicht medikamentös stoppen. Also Zerstümmelung sozusagen, um noch den Menschen zu retten. Was kann Chlordioxid da bei diesen resistenten Bakterien?
Also, wir wissen es vom eigentlichen Körper. Der eigentliche Körper arbeitet mit demselben Prinzip, das ist Oxidation. Also NKT, Natural Killer Cells, oxidieren die Feinde. Das heißt also mit demselben Grundprinzip. Und jetzt mal ganz einfach dargestellt, ich kann mich gegen einen elektrischen Stuhl von 100.000 Volt nicht resistent machen.
Oder wenn du das Verbrennungsbeispiel nimmst, ob du mutiert bist oder nicht, ob du drei Augen oder fünf Augen hast.
Ich kann mich gegen Verbrennung nicht resistent machen. Also ich kann zwar widerstandsfähiger machen, aber bis jetzt, sagen wir so, die Natur funktioniert noch. Und wo ist der Beweis dafür? Weil die Leute sagen, ich brauche einen wissenschaftlichen Beweis, dass das so ist. Chlordioxid wird seit 100 Jahren hier bei Trinkwasser eingesetzt, wenn es
mutierte Keime.
Wenn die Keime mutieren könnten, dann würden sie es gemacht haben. Und Gott sei Dank haben sie es noch nicht gemacht. Und das heißt, wir können immer noch unser Trinkwasser ganz normal seit 100 Jahren mit Chlordioxid zu 99,999%.
Wenn dieses Bakterium dagegen sozusagen resistent wäre, würde dann ja sich das über das ganze Klärwerk und dann über die ganzen Leitungen das ausbreiten, was ja gar nicht mehr zu halten, genauso zu stoppen wäre.
Genau. Das heißt also, das ist ein ganz anderes Funktionsprinzip. Was ich aber in den anderen Folgen auch gesagt habe, dieses Funktionsprinzip hat einen Haken. Während ich beim Antibiotikum sozusagen die Bakterie vergifte, dieses Gift bleibt da. Das Gift muss nachher entsorgt werden irgendwo.
Hat seinen Job getan, aber belastet mich.
Also, das ist halt das Problem. Das Problem von Chlordioxid ist also, dass wenn ich es einmal benutze, ist es wie eine Kugel aus einem Gewehr. Wenn die abgefeuert ist und hat ihr Ziel erreicht, dann ist eine und die ist weg.
Also weil muss ich regelmäßig nachschütten.
Ja, weil das zerfällt zu Salz und Sauerstoff, das ist Cl, das ist Chlor. Verbindung, also Chlorid, Natriumchlorid und Sauerstoff. Dieser Sauerstoff wird vom Körper verwertet, was wir auch nachweisen konnten in den gasometrischen Tests. Diese Verwertung des Sauerstoffs von den Zellen.
Womit hat es eigentlich zu tun? Also ich habe mal gelesen, Sacrotan kennt fast jeder im Haushalt, ist zur Desinfektion geeignet, hat eine Wirkkomponente, also Effizienz von 99,9%. Also 99,9% der Keime werden abgetötet. Chlordioxid hat eine Wirksamkeit von 99,9999. Also 4 Nullen mehr hinterm Komma, was also um das Tausendfache gründlicher ist. Viele Experten sprechen dann schon von Sterilisation. Also es wird so wie nichts mehr übergelassen, was nochmal aufblühen könnte. Was macht sozusagen Chlordioxid da so besonders gegenüber Ozon und anderen Oxidatoren? Sind das diese 5 Elektronen? Das ist gleich sozusagen.
Also es ist eine geschichtete Reaktion. Du hast also eine Mehrfachreaktion. Du hast einmal die Chlor, sozusagen, du hast plus 3, plus 5, das sind die verschiedenen Elektronen, je nachdem, wie sie abgegeben werden können. Und das sind, das Chlor macht die Erstreaktion sozusagen und dann hast du auch noch die anderen Elektronen vom Sauerstoff, die auch noch abgegeben werden können. Wir haben die theoretischen Werte dafür, aber die praktischen Werte im Körper müssen noch nachgewiesen werden. Daran arbeiten wir. Und das ist also eine Sache, das ist so theoretisch ist es schon klar. Ob es praktisch so ist, muss man auch sehen. Ob der Sauerstoff verwertet wird oder ob der Sauerstoff zum Oxidieren von anderen Sachen da ist, hängt dann natürlich von jeder Fallstudie genau einzeln ab. Was wir wissen, dass die Wirksamkeit gegeben ist, das ist gar keine Frage. Und da gibt's auch, das Internet ist voll, gibt's tausende von Fallbeispielen oder Testimonials, also Leute, die sozusagen, ich habe das gehabt, ich habe das gehabt, ich habe das gehabt. Aber was also wichtig ist, ist, dass also diese Substanz an sich auch legalisiert wird, weil wir können einfach nicht sagen, pass mal auf, nimm mal hier Spüli die nächsten Tage, davon wirst du gesund, ohne dass da wirklich also auch ein Nachweis erbracht wird. Logischerweise ist es natürlich so, wenn irgendetwas funktioniert, dass man auch aus Menschlichkeit das weitergeben will. Das war mir so der Fall. Und zwar, bevor ich die Bücher geschrieben habe, ich hatte das Wissen, dass es funktioniert. Und da gab es nämlich eine Entscheidung zu treffen. Die Entscheidung war, ist es jetzt legal oder ist es kriminell? Das heißt, möglicherweise ist die Substanz noch nicht legalisiert. Das ist eine Geschichte. Aber das Wissen anderen vorzuhalten, wäre kriminell gewesen. Und ich möchte nicht, dass jemand stirbt, einfach nur deswegen, weil ein Wissen vorgehalten wird. Dass es jedem seine eigene Entscheidung ist, zu tun oder nicht zu tun. Empfehlen. Also, dass man sagt, was empfehlen Sie mir? Ich empfehle gar nichts. Ich gebe einfach nur Daten und sage, pass mal auf, wenn du das und das machst, kann das und das passieren. Und
was du lieber machen solltest.
Und was man vor allem nicht machen sollte. Deswegen, Das Buch ist sozusagen eine Anleitung, wie man es nicht machen sollte, weil es gibt, Einstein sagte, es gibt zwei Sachen, die sind unendlich. Und das eine ist also die Dummheit der Menschen und das andere ist das Universum. Beim Universum war er sich nicht sicher. Und ich sehe das genauso. Und es wäre sehr schade, wenn Leute aufgrund von falschen Daten, wie zum Beispiel, dass man sagt, Chlorbleiche, das eine ganz andere Substanz ist, wie es viele Massenmedien sagen, oder nimm mal, je mehr ist, je besser, dass man also das sozusagen Macht einsetzt und dass die Leute zu Schaden kommen. Also mein erster Gedanke ist, ich möchte nicht, dass Leute zu Schaden kommen. Das ist eigentlich auch der Grund, warum dieses Buch da ist, wo auch jeder ganz genau nachlesen kann. Von der Emma Schmidt, die sozusagen keine Ahnung von irgendwas hat, ganz einfach, bis zum Professor Dr. Müller-Meyer-Lüdenscheid, der also in dem letzten Teil dann auch nochmal wissenschaftliche Datensammlungen eingehen kann. Es gibt wissenschaftliche Daten über diese Substanz. Es gibt sie sehr wohl, weil sie wird eingewendet, industriell auch schon seit vielen Zeiten. Es gibt sie nur nicht als Therapeutikum. Und als Therapeutikum ist also Folgendes, dass ich sage, okay, wir arbeiten dran, in der Schweiz jetzt in dem Moment, als Zentrum, Schweizer Zentrum, wo ich arbeite, aber auch in den ganzen Universitäten, die uns an uns angeschlossen sind. Das heißt also, wir haben verschiedene Universitäten in verschiedenen Ländern, wo diese angeschlossen ist, weil wir zum Beispiel machen, wie ich erwähnt habe, dieses eine Patent bei Schlangengiften zum Beispiel. Das wird logischerweise nicht in der Schweiz gemacht, weil da haben wir also
wenig
giftige Schlangen.
Bergschlangen.
So.
Ja, Teil beleuchten wir nochmal ganz genau.
Ja, also, ja. Und das ist wird zum Beispiel in Südamerika gemacht. Also ganz klar. Und auch da ist es ein sinnvoller, beziehungsweise auch in Indien wird es gemacht.
Das heißt also, du würdest erstmal grundsätzlich sagen, bei Infektionskrankheiten, die auf Bakterien, Viren, Pilze basieren, haben wir sehr gute Chancen.
Ja, ich möchte da noch etwas Wichtiges zumachen. Also es wird oft so gesagt, ja, also die Industrie sagt, wir haben keine neuen Produkte. Wer ist eigentlich denn wirklich Buhmann in dem ganzen Spiel sozusagen? Ist es die Pharmaindustrie? Jeder ist ein Teil des Ganzen. Also jeder hat was damit positiv und negativ zu tun. Ich kann die Industrie verstehen, dass sie sagt, ich sehe nicht ein, Millionen rauszuschmeißen, um nachher abgewehrt zu werden. Ein neues Antibiotikum weiß man, dass es auch Nebenwirkungen hat. Und diese Auflagen, die gemacht werden, die gesetzlichen Auflagen des European Medical Agency oder von EMA oder von IMS in Spanien oder von
Swiss Medic
oder wem auch immer, werden immer höher geschraubt. Und es ist sozusagen, dass die Firma sagt, wir können diese Auflagen nicht erfüllen. Dass man sagt, gut, das ist die Auflagen sind so hoch, dass man sagt, es macht keinen Sinn. Und da ist eigentlich der eigentlich wirkliche Bösewicht sozusagen der Staat oder die Institution, wo jemand drin sitzt, der sozusagen aus eigener Gefälligkeit einfach sagt, das machen wir jetzt ganz extrem und Ende. Also die Nicht-Flexibilität ist eines der großen Probleme. Und zum Zweiten die Unmöglichkeit, dass ein Professor einer Universität irgendwas weiterentwickeln kann, wenn er keinen Auftrag hat. Das heißt also, es gibt keine kleine, was ist zum Beispiel eine kleine Pharmafirma? Die ganzen kleinen Pharmafirmen fallen alle auseinander oder machen Produkte, so Feldwald-Wiesen-Produkte, die alle schon 100.000 Mal zugelassen sind. Weil sie können, zum Beispiel, ich habe eine kleine Pharmafirma, ich habe was ganz Tolles gefunden oder erfunden, ich kann es nie auf den Markt bringen, weil die Auflagen halt so teuer sind, dass man es einfach gar nicht schafft. Das heißt also die kleinen Pharmafirmen. Man braucht also schon ein System dahinter, man braucht schon auch Power, also nicht nur Willpower, sondern auch ökonomisch Power hinter, dass man sagt, gut, man hält das Ganze 7, 5, 6, 7 Jahre durch, dass man sagt, jetzt habe ich endlich das Medikament. Man muss sich also vorstellen, wie funktioniert eigentlich das Medikament machen? Wir haben erstmal einen Preclinical Trial. Also das heißt, ich muss erstmal alles vorher, mache ich erstmal alles klar, dass ich habe jetzt irgendwann eine neue Substanz gefunden, sagt, diese Substanz wirkt als Antibiotikum, was auch immer. Das ist meine super Idee. Ja, jetzt als Erste, was ich machen muss, also das habe ich gar nicht, ist ein Patent. Ob ich will oder nicht, auch selbst wenn ich es Leuten geben würde. Die Geldgeber, die sagen Geld geben, sage ich, gut, ich gebe dir hier Geld, ich will das Geld aber auch wieder haben. Weil es gibt also wenig Leute, die sagen, hier hast du mal ein paar Millionen, die kannst du verbraten. Also wenn jemand dabei ist, der viele Millionen verbraten, soll also bei uns im Zentrum anrufen.
Nicht, dass ihr sozusagen die Absicht habt, Geld zu verbraten, sondern...
Nein, definitiv nicht.
Nein. Ich sag mal so, die Kurve kriegen wir nochmal zu den Keimen erstmal, weil wir hier sozusagen die Krankheiten ansprechen wollen. In deinem Buch Gesundheit verboten, unheilbar war gestern, hast du sehr viele unheilbare Krankheiten, die meistens auch viele davon auf Infektionen basieren, Bakterien, Viren, Pilze und so weiter, dargelegt, dass das doch möglich ist, was
es geht
eben Hoffnung
es geht,
macht.
Für mich das Wichtige ist darum, es geht darum, Leiden zu vermeiden.
Ja, ja, ja.
Also es geht in dem Buch zum Beispiel, es sind auch Bilder dabei, es ist eine Dame, die hat ein Diabetesbein zum Beispiel, und das war also wirklich zum Amputieren, man sieht es, also jeder Fachmann sagt, das ist zum Amputieren. Und die Nekrose hat sich zurückgebildet.
Das heißt, da ist immer tote Haut oben drauf, die der Arzt abschabt, hofft, dass da wieder neues Gewebe wächst.
Wenn einmal das tote Gewebe ist, das ist das Tod sozusagen, da kommt nichts mehr wieder. Ja. Aber in dem Fall ist es schon so. Und es gibt, wie gesagt, auch Patente, das kann sich jeder raussuchen, europäisches Patent, Chlordioxid, hat also die Eigenschaft, auch Stammzellen zu aktivieren und zu differenzieren. Das ist eins der anderen Effekte.
Dass sich Dinge wieder nachbilden.
Können, ja, können. Richtig. Ne? Das, ja. Ist also, das sind verschiedene Sachen, die also noch erfolgreich dann erforscht werden müssen. Sie sind teilweise auch erforscht, aber man muss davon ausgehen, viele Firmen, im Moment forschen viele Firmen daran, ist es einfach so, die können nicht alles sofort veröffentlichen, weil es muss erstmal patentiert werden, wo ich jetzt auch sage, ich muss erstmal patentieren, dann, damit ich sozusagen die Geldgeber bekomme, dann habe ich dieses Preclinical Trial. Da muss ich durch ethische Kommissionen durch und 1000 Papiere machen, dann habe ich den ersten Clinical Trial mit den ersten 10, 20, 30 Leuten. Phase 1, dann habe ich Phase 2 mit mehr Leuten, dann habe ich Phase 3 mit 20.000 Menschen, die getestet werden müssen. So, aber die werden in der Klinik getestet. Das heißt, die A bekommt da jeder, was weiß ich, Geld für. 1, 2, 3, 5.000 Euro. Das heißt, 20.000 mal 5.000 Euro, die den Leuten ausbezahlt werden müssen. Jeder Arzt muss noch bezahlt werden, jede Klinik muss bezahlt werden. Also in jeder Phase wird das Ganze teurer. Und dann habe ich noch die Phase 4, die sagt, wenn das Medikament auf dem Markt ist, dann wird genau aufgeschrieben, ob irgendwann mal da ein Fehler sein könnte. Denn wenn ein Fehler ist, wird sofort vom Markt gezogen.
Ja.
Das heißt also, man muss sich da mal vorstellen, so als Unternehmer sagt, okay,
ist fast schon so ich mache jetzt meistens,
das ist absolut Poker, das heißt, ich mache jetzt mal so 50 Millionen rein und dann kommt so nach 9 Jahren auf einmal die Antwort, ja, aber für Patienten, die und die haben,
beschränkt oder eingesetzt,
das darf nicht, stellt sich raus, dass das Medikament so ist, wissen Sie was, tschüss. Dadurch, dass ich jetzt, wie gesagt, auch immer mehr Leute immer mit Leuten zusammenarbeite, also im Pharma-Bereich, man hört also genau diese Stories, dass man sagt, was, hast du gehört, was mit dem passiert ist? Ja, was denn? Ja, 80 Millionen eingestampft, weißt du? Und so, ups, weißt du? Es ist keine einfache Entscheidung. Also wir vereinfachen das oft so, weil klar, bei Medien ist es so, die verkaufen halt Polemik, brumm. Es ist nicht einfach für niemand. Es ist nicht einfach für die Ärzte, es ist nicht einfach für die Entwickler, es ist nicht einfach für die Pharmaindustrie. Es ist auch nicht einfach für die Aufsicht wie EMA und so weiter, weil die sind ja auch verantwortlich. Also es geht darum, diese Verantwortlichkeit rumzuschieben. Und das ist genau der Grund, warum, egal welches Medikament, das eigentlich nur 1, 2, 3 Euro kostet, was weiß ich, dann nachher bis zu 5.000 Euro. Also aus einem Euro werden bis zu 5.000 Euro je nach Medikament. Ist also mein
Du hast jetzt sozusagen das Feindbild Pharma, was viele so aufgebaut haben, zumindest mal gesagt, dass man da eine differenziertere Betrachtung machen sollte.
Eine ehrlichere Betrachtung.
Ja, man muss eben also Dinge, sagen, die anderen so gar nicht sich Gedanken dazu machen.
Es gibt definitiv Entscheidungen aus der Pharmaindustrie, die grauenhaft sind. Da will ich überhaupt gar nichts sagen. Es gibt auch nachweislich. Es gibt also Sachen, wo man sagt, wie kann jemand nur diese Entscheidung getroffen haben? Aus welchem Grund er sie getroffen hat, ich weiß es nicht. Es kann jetzt Geld sein, es kann Druck sein, es kann 1000 Sachen sein. Auf jeden Fall sind es unzumutbare Entscheidungen gewesen. Also wenn ich jetzt mal so in verschiedene Produkte sehe, was weiß ich, gerade im Impfbereich zum Beispiel, ist auch eine riesen Geldgeschichte. Da will ich überhaupt gar nicht jemand jetzt schönreden oder liebreden. Ich will einfach nur sagen, dass es für niemand einfach ist.
Das lassen wir jetzt einfach so stehen im Raum. Ja. Fokussieren wir uns mal auf eben so eine Gruppe von Erkrankungen. Ich sag mal, angefangen von der Grippe, die viral sein kann, aber eben auch bakterielle Begleiterscheinungen hat, wo Chlordioxid nachgesagt wird, das ist recht gut, auch gerade im Anfangsstadium das abkicken kann und abbinden kann, dass es also gar nicht weiter zu einer Ausbreitung der Krankheit kommt, bis hin zu Blasenentzündungen. Also du hast jetzt eben auch Sepsis, solche Sachen genannt, also offenes Bein, da sind Keime drin. Da geht man wechselseitig mit äußerer und innerlicher Behandlung vor oder was würde man da
also
tun bei solchen Beispielen?
Im Buch habe ich genau beschrieben, welche Behandlung, das ist im Buch, habe ich also sozusagen, da es viele Sachen gibt, die unklar sind. Im Internet ist viel geschrieben und eine sagt da, der andere sagt da. Ich habe es also neu gegliedert von A bis Z. Das heißt, wir haben Protokolle in dem Buch, die aufgrund von Erfahrungsberichten sozusagen zusammengestellt sind und einfach nur, den haben wir Namen gegeben, um es zu vereinfachen. Das heißt A für Anfänger, B Basis, C für CDS, D dermatologisch, E Einläufe, F für frequent und so weiter.
Ein bisschen ein bisschen bei bestimmten Buchstaben wirkt es etwas gestellt, bis ich dann verstanden habe, dass es ja auch im Spanischen
richtig.
Und in anderen
also,
Sprachen
muss ich dazu sagen, bei einem Buchstaben ist es vielleicht nicht ganz so.
Da hätte es vielleicht im Spanischen gepasst, aber
ja,
im Deutschen
wir haben
nicht. Aber
26 Buchstaben im Alphabet und das Buch gibt es ja auch in Tschechisch und in Rumänisch und in Portugiesisch und in jeder Sprache hat es halt Eigenheiten. Ich habe es versucht, so gut wie möglich, also alphabetisch anzupassen, damit es auch einfach hängen bleibt für die Leute, weil ich möchte nicht, dass sie, wie gesagt, Fehler machen. Und wenn, dann also sozusagen auch immer vorsichtig anfangen mit dem Ganzen. Wir haben bis jetzt keine negativen Erfahrungen gemacht, seit der Zeit, die es ist. Das ist also schon eine ganze Weile in Spanien auf dem Buch. Ich schreibe und denke in Spanisch und träume in Spanisch nach 35 Jahren in Spanien. Deshalb bleibt nicht aus. Deswegen habe ich ab und zu einen deutschen Hänger oder so. Mhm. Und das ist einfach so, dass man sagt, gut, ich habe in dem Buch von A bis Z das durchgemacht und was wir haben, auch von A bis Z, also diese unheilbaren Krankheiten, was weiß ich, Chagas zum Beispiel, gibt es in Deutschland nicht, deswegen werde ich auch hoffentlich keinen legalen Ärger bekommen, dass man sagt, bei Chagas hat es funktioniert, ja, es hat funktioniert, es ist also der Fall beschrieben, es sind die Foto da, wo es vorher, nachher. Die meisten Fälle sind auch Fälle, die von Ärzten beschrieben wurden, weil in Südamerika ist die Aufnahme ganz anders gewesen als hier in Europa.
Die haben einfach ihr Portfolio erweitert um Möglichkeiten, die sie vorher
nicht
hatten.
Die sehen das viel lockerer hier als irgendwo, weil ich meine, die Auflagen sind ganz anders. Oder einfacher oder relativ lockerer im Verhältnis. Und die haben es halt genommen und da haben dann mir geschrieben, also man sieht auch hinten am Buch, was die einzelnen Ärzte dazu meinten, also auf der Rückseite. Und die haben also festgestellt, dass es funktioniert. Und dann hat man sozusagen also die Feedback bekommen und sagte, ja Andreas, also ich habe es eingesetzt bei Chagas und es hat hervorragend funktioniert. Und Chagas ist eine ganz schlimme Krankheit, es sterben viele Leute dort.
Gehen wir mal ein bisschen auf Krankheiten, die hier in Europa mehr bekannt sind, weiter verbreitet sind. Picken wir uns zum Beispiel mal die Diabetes raus. Wie kann Chlordioxid bei so etwas wie Diabetes, zu viel, zu wenig Insulin, zu viel, zu wenig Zucker
im Blut?
Ich
muss sagen, bei Diabetes ist es so, in vielen, vielen, vielen Fällen habe ich eine starke Reduktion, also der Insulinabhängigkeit. Wir haben Diabetes sind viele verschiedene Krankheiten.
Entschuldigung, das würde bedeuten, dass der Körper wieder anfängt, mehr Insulin herzustellen? Oder was
Diabetes,
heißt das, wenn man weniger einsetzt?
Ist ein schlechtes Beispiel, weil ich habe beides gesehen. Ich muss da ganz ehrlich sagen, es hat Diabetesfälle gegeben, wo die Diabetes komplett Remission
weggegangen
zu beobachten war. Und anderen habe ich festgestellt, dass überhaupt nicht funktioniert hat.
Ist das von dem Typ, der Diabetes abhängig ist?
Nein, wir haben also
selbst
bei Melius logischerweise mehr als Typ 2. Aber es gibt ja nicht nur 1 und 2. Technisch gesehen gibt es bis 7, 8 oder vielleicht auch mehr verschiedene Arten und Gründe, also Ursachen. In dem Moment, wo sozusagen Chlordioxid die Ursache hat heilen oder helfen können, ich will nicht heilen sagen, das wäre wieder nicht im legalen Mundgebrauch, also in dem Moment ist es also so, dass man sagt, also wenn das die Ursache hat verändern können, dann ist auch die Wirkung da. Es ist, bei einigen hat es hervorragend funktioniert, wieder erwarten, bei anderen eben nicht. Ich weiß zum Beispiel bei einer Frau, auch Diabetes Typ 1, die hat dann sozusagen dieses Protokoll P gemacht, dieses parasitäre Protokoll. Und die hatte Typ 1, also schon immer. Und nach diesem parasitären Protokoll hat sie dann also auf einmal funktionierte ihr Pankreas wieder und keiner konnte sich's erklären in der Hinsicht. Mhm. Man kann auch dann sozusagen andere Sachen, dass man andere Medikamente damit kombiniert. Bei Diabetes sollte man es eigentlich mit Stevia-Blättern, also mit Natur-Stevia auch kombinieren, weil die haben also eine hervorragende Hilfswirkung dazu, also Stimulationswirkung. Ist aber alles im Buch beschrieben.
Okay, Diabetes ist einer der, sage ich mal, wie gesagt, wir haben auch Fälle gesehen, wo jemand, der das sehr lange hat, trotzdem Erfolge hatte. Ja, führst du das darauf zurück, dass da vielleicht die Bauchspeicheldrüse entzündet war, chronisch entzündet war? Und
es ist von Fall zu Fall verschieden. Ich kann also jetzt nicht hier global sagen, das ist so, das ist so. Global kann ich sagen bei Diabetes, dass ich zum Beispiel bei Ulzerationen, also bei Beinen, offenem Bein, dass ich da, also diese Menschen leiden sehr stark, weil das Bein fängt sich an zu öffnen. Die Wunde geht nie wieder zu. Sie haben dann jahrelang eine Wunde. Mhm. haben aber auch keine Schmerzen da. Je größer wird, das ist ein Geruch, den kann man kaum aushalten, so stark ist das. Du verfaulst am lebendigen Leibe. Und da kann ich definitiv sagen, hat man immer wieder eine Totalremission gesehen bei jeder Anwendung. Wir forschen auch daran. Im Moment entwickle ich gerade ein Spezial, eine Spezialverband, sagen wir mal so, ein Spezialapposit, spezifisch für Diabetesbein.
Kommen wir zu einem anderen Thema, das leider zu einer Volkskrankheit geworden ist, die mit dem Wort Krebs sozusagen umschrieben wird. Da gibt es natürlich ganz viele Arten. Da sind sehr viele Meldungen da von Verbesserungen, auch bis zu Rückgang der Erkrankung. Wie ist das Wirkmodell zu erklären?
Ja, also da habe ich dir jetzt mal mehrere Videos mitgebracht, die wir uns dann einfach gerne mal anschauen können.
Ja, okay. Aber sag du noch mal dazu, zu den Videos, wie sozusagen du den Wirkmechanismus für dich erklärst, wie es da wirkt. Also tötet Chlordioxid Krebszellen ab oder ist deren Versorgung dann unterbrochen oder deren Vermehrung gehemmt, sodass der Körper wieder die Oberhand gewinnt?
Der Wirkmechanismus muss im genauesten studiert werden, weil es besteht, wie gesagt, noch Forschungsbedarf dort. Das heißt, wir wissen zum Beispiel, dass es also bei vielen Fällen sehr gut funktioniert hat und gehen von verschiedenen Zuständen aus. Das heißt also, wir haben also die erhöhte Sauerstoffzufuhr.
Weil es ja auch übersäuertes Gebiet ist um den Krebs herum meistens.
Dann ist es das Zweite, ist also die Säure. Und da ist es also so, bei der Sauerstoffzufuhr, die wird erhöht, also die Angiogenesis wird, also diese ganze Krebsstruktur, die sich sonst so eigentlich von Glucose, also durch einen anaeroben Zustand ernährt wird. Also
ohne Sauerstoff.
Sauerstoff
verbrennen arm, ohne Zucker, Sauerstoff.
Genau, zuckerstoffarm, ohne Sauerstoff wird, ernährt sich also diese
alkoholische Gärung, von der du redest, wo die,
richtig.
Die ist nicht so energieeffizient, aber erzeugt dann eben wieder.
Ich gehe davon aus, zum ersten ist einmal das Chlor an sich, dann haben wir als zweites den erhöhten Sauerstoff da, dass sozusagen die Mitochondrien wieder angeregt werden. Es konnte festgestellt werden, in ersten Instanzen, was noch weiter erforscht werden muss, dass also offensichtlich die Membranen der Mitochondrien sich repolarisieren. Das heißt also, die Mitochondrien, die in Krebszellen nicht funktionieren oder im Randgebiet der Krebszellen nicht ordentlich funktionieren, wieder anstoßen sozusagen, wieder Energie produzieren können. Mhm. Krebs ist in erster Linie Energiemangel. Wenn ich dort wieder Energie zuführen kann, ist es folgendermaßen, das Zuführen von Energie bei Krebs macht, dass sozusagen der Krebs auf natürliche Weise wieder sich zurückbildet. Wir müssen wissen, dass alle von uns, auch du, wir haben alle Krebs gehabt, viel oft im Körper, die sozusagen unser Immunsystem wieder hat bekämpfen können. Das heißt, wir gehen also davon aus, wie macht das Immunsystem das? Das heißt, wird es wahrscheinlich mit denselben Werkzeugen machen, die es auch hat. Das sind oxidative Prozesse, mit denen es sozusagen den Krebs bekämpft, genauso wie es auch alle anderen Bakterien, Viren in NKC-Zellen, also in Killerzellen bekämpft. Und dieses Grundprinzip, das ist der Oxidation, ist eigentlich eins dieser Teile, wo man sagt, wow, das ist also irgendwo, hat damit zu tun.
Du hast in deinem Buch erwähnt, dass ein Forscher herausgefunden hat, dass meistens mit Krebserkrankungen auch parasitär etwas zu finden ist. Das fing mit M an.
Ja, also Dr. Weber hat das ja in 1975 gesagt. Er ging also davon aus, dass bei vielen Krebs, ich kann nie sagen meistens oder nicht, ich sage bei vielen Krebsarten sozusagen, auch Parasiten dabei sind. Und in meinen Reisen und Konferenzen habe ich das Glück gehabt, in Argentinien zu sein, wo ich eine Forscherin auch gefunden habe, die 17 Jahre daran geforscht hat. Und sie hat mir bestätigt, sozusagen, dass sie wirklich auch parasitäre Lebensformen gerade in den Anfangsstadien, also bei Krebs sozusagen nachweisen konnte, dass die oft also damit zu tun haben. Man weiß technisch bis heute, dass es 17% sind. Man weiß es. Für mich ist die Zahl wahrscheinlich höher, viel höher. Wie hoch genau, ob ich jetzt 50 sind oder 40 oder 70, das ist eine Frage, die muss erst erforscht werden. Ich kann
ist das
einfach
jetzt
nicht so
eine Begleiterscheinung sagen. Des Krebses oder würdest du es als ursächlich?
Es gibt verschiedene Parameter, die immer gleich sind. Was ich zum Beispiel bei Krebs sehe und was Onkologen auch sehen und mir bestätigen, ist, dass in den meisten Fällen bei Krebs immer vorher ein großes Trauma da war. Das heißt also ein großes psychologisches Trauma in den Krebsfällen. Und dieses Trauma hat sozusagen ein Areal im Körper debilitiert, das heißt also geschwächt. Und dieses geschwächte Körperteil hat dann sozusagen macht ein Milieu, wo Parasiten möglicherweise sich dann wohlfühlen und auch eindringen können, übers Lymphsystem zum Beispiel. Also gerade das Lymphsystem kann sehr einfach vom Parasiten durchdrungen werden, da es keine Klappen hat. Das heißt also, sie können durch die Lymphen von unten nach oben, also durch sozusagen für die Nicht-Profis, wie durchs Abflusssystem kommen sozusagen die Parasiten durch. Und können sich dann einnisten. Wenn sie dann nachher sterben als normalen Vorgang oder auch ihre Gifte abgeben, wird es zum Schluss dann so viel, dass dann sozusagen, wenn sie einmal tot sind, ist der Parasit zwar nicht mehr nachweisbar, aber das Gewebe ist schon infiziert, bis in eine Nekrose, das heißt also es stirbt ab und dieses wird immer mehr, dieses Toten Gewebe. Und wenn es aufgrund der schlechten Immunsystem des Körpers nicht sofort abgebaut werden kann, weil das Immunsystem flach liegt oder nicht richtig funktioniert, in dem Moment wird es natürlich immer mehr. Und zum Schluss haben wir einen Krebs. Also die logische Linie ist so sehr wohl gegeben. Aber zwischen einer logischen Linie und einem wissenschaftlichen Nachweis liegen normalerweise Jahre. Denn A, muss der wissenschaftliche Nachweis erbracht werden mit höchster Präzision und Genauigkeit. Und B, ist es also so, dass also nicht nur der Beweis gebracht wird, sondern auch die eigentlichen Folgen verschieden sind bei jedem. Also es ist nicht immer gleich. Es muss nicht immer ein Parasit sein. Es kann auch was anderes sein. Es können Umweltgifte sein. Wir müssen also zusammentragen, wenn wir sagen Krebs ist eine Krankheit. Nein, das ist falsch. Das ist die Pandora-Box, wo viele Sachen drin sind. Denn es ist nicht dasselbe wie ein Karzinom, wie ein diffuser Krebs. Das hat überhaupt nichts miteinander zu tun, technisch gesehen. Das ist, sagen so, die Leute sterben dran. Das ist das Gemeinsame.
Wir hatten in einem anderen Beitrag diskutiert, was so dein Bild, mein Bild von was ist Gesundheit, was ist Krankheit ist. Da hatten wir auch attestiert, dass eben bei einem toten Körper die Zellen erstmal weitermachen, keinen Sauerstoff mehr kriegen, das Milieu ja auch dann kippt bei einem Leichnam und dann fangen dann die abbauenden Bakterien, Pilze, Parasiten an, diesen Körper wieder zu Staub und zu Asche zu machen, aus der wir kommen. Und eigentlich sieht man ja dann bei solchen Erkrankungen, dass wir bei lebendigem Leibe schon abgebaut werden, lokal. Jetzt, wenn du sagst, wir haben einen Leberkrebs oder einen Nierenkrebs.
Wir müssen verstehen, bei Krebs wird sozusagen der Strom abgeschaltet.
Ja, aber dann haben
die Krebszellen haben keine Kommunikation mehr. Und das ist es so, dass ich in einem anderen erzählt habe, wir haben diese beiden Kugeln, zwei Zellen, die kommunizieren miteinander. Ich habe jetzt diese Zelle und diese Zelle, die macht also einen Wirbel, ein Wirbelfeld und diese Zelle vibriert so und die vibriert so. Und das heißt, alle Zellen vibrieren gleich. Man kann das sehr schön sehen, wenn wir im Mikroskop die Mitose anschauen. Wir haben dann alle Zellen im Zellverbund, im 1, 2, 3, 4, plumps, die vermehren sich alle gleichzeitig. Das heißt also, beim gesunden Körper haben wir bei der Mitose gleichzeitige Vermehrung, also alle auf einmal, wupp, wupp. Und bei einem Krebszellen haben wir Folgendes, du hast die Krebszellen und pop, 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 wie Popcorn sieht das aus unter dem Mikroskop, die machen das. Das haben also, es gibt keine Synchronisierung mehr. Das ist also so, als ob jetzt zum Beispiel bei der Kamera der Timecode ausfällt und alle Kameras auf einmal laufen unter verschiedenen Zeitungen, können sich nicht mehr synchronisieren. Zellen sind synchronisiert. Diese Synchronisierung passiert folgendermaßen. Auf der einen Seite habe ich sozusagen das Wirbelfeld. Dieses Wirbelfeld macht diese Synchronisierung, aber gibt auch Energie. Das heißt, aufgrund, so wie das der Dr. Konstantin Meil auch sagt, es sind zwei Sachen. Es wird sowohl Energie als auch Information übertragen. Das ist also eine beidseitige Sache. Das heißt also, ich habe Energie und Informationsübertragung von Zelle zu Zelle. Fällt jetzt die Informationsübertragung weg, fällt auch die Energieübertragung weg, Demnach hat die Zelle keine Chance mehr, was zu machen, und die wird eine Krebszelle und wuchert. Das ist also so, dass ich sage, ich habe keine Informationen mehr. Ich weiß nicht, ob ich eine Niere, eine Knochenzelle oder eine Magenzelle oder was auch immer für eine Hautzelle bin. Und habe einfach das Fahrersgrundprogramm und vermehre mich. Und zwar so, dass es unendlich ist, auch zeitlich unendlich, weil Krebszellen sterben nie ab. Das heißt also, die haben keine Alterung sozusagen wie der normale Körper, also diese ganze Telomer-Geschichten. Das ist also, da gibt es sehr viel, was man noch erforschen kann und sollte. Man muss aber diese Grundprinzipien verstehen, und auch diese logische Kette sollte man eigentlich doch viel mehr in der Medizin anwenden.
Sie führt wirklich dann leichter zu Lösungen, wenn man wirklich den Wirkmechanismus logisch zusammenführen kann. Ich fasse nochmal zusammen. Du hast das sehr schön gesagt. Meistens gehen Traumata vor einer solchen schweren Erkrankung vor. Das heißt, Traumata schneiden dich lokal irgendwo in deinem Organsystem von deiner Energie ab. Du bist energielos, das Niveau, das Milieu verändert sich und erreicht einen Zustand, den du normalerweise hast, wenn du tot bist, aber eben nur lokal da. Und da fängt dann das Todesabbauprogramm sozusagen an. Die Keime, die für den Abbau des Körpers zuständig sind, fangen an loszulegen, obwohl die gar nicht mitgekriegt haben, dass das Gesamtsystem Mensch noch lebt, wenn du so willst.
Also, ich kann nicht sagen, dass es das Todesprogramm ist, aber das ist sozusagen, ich würde sagen, es
das
ist
das lokale, sag ich.
Ja, das ist ein lokales, nicht Todesprogramm, das ist das lokale Grundprogramm. Ja. Das heißt also, das ist Urprogramm, wo so Zellen sagen, ich weiß nicht, wer ich bin, ich vermehre mich. Also, es ist eine Frage, es ist kein kontrolliertes Programm mehr. Mhm. Also, ansonsten würde die Zelle eine Apoptose machen. Das heißt also, wir verstehen, also Apoptose, wir haben zwei Sachen. Einmal ist die Nekrose, das heißt, eine Zelle stirbt ab und vergammelt. Oder wir haben eine Apoptose, das ist sozusagen ein Zelltod, das ist ein freiwilliger Zelltod. Und den haben wir erreicht, den erreichen wir, wenn wir Chlordioxid anwenden. Was ist Apoptose? Apoptose ist ein freiwilliger Zelltod, wenn zum Beispiel ein Beispiel, wenn eine Frau schwanger ist und hat also den ersten Fötus, der Fötus hat am Anfang keine Hände, der hat Flossen wie ein Delfin, das heißt also Flossen. Und wenn wir das uns mal so anschauen, wie ist es möglich, dass sich Finger bilden? Ja, es fangen an, sich erstmal hier die Knochen zu bilden, die einzelnen Knochen, aber dieser Freiraum, den wir haben, der ist noch nicht gebildet. Und der bildet sich dann langsam durch Apoptose. Das heißt also freiwilliger Zelltod, und zum Schluss haben wir Finger. Das ist Apoptose. Also der Apoptoseprozess ist ein sehr interessanter Prozess im Körper, der auch sehr wichtig ist. Aber, und jetzt kommt das Problem, Apoptose braucht Information und Energie.
Ja, und das sagt, das ist bei Krebszellen abgeschaltet.
Da bei Krebszellen dieser Energiefluss einfach abgeschaltet ist,
funktioniert
es nicht mehr. So, jetzt gebe ich aber Energie rein in das Gewebe oder das umliegende Gewebe. Was passiert? Das umliegende Gewebe hat jetzt auf einmal durch den Sauerstoffzufuhr und durch die Chlor, sozusagen Chloreinkeimung, hat das auf einmal mehr Power, die sozusagen direkt verwendet werden kann. Also die Mitochondrien sagen, oh, ich habe wieder ein bisschen Energie. Und mit dieser Energie, anstatt eine Nekrose zu machen, weiß sie, oh, ich bin falsch für die nächste Zellteilung. Also ich mache eine Apoptose und sterbe freiwillig ab, so wie es in unserem Körper eigentlich dauernd vorkommt.
Und das löst Chlordioxid aus? Kann es auslösen?
Das löst Chlordioxid mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit aus. Also so, wie es aussieht, so wie die Forschung bis jetzt da ist, löst es aus. Und dieser Apoptose-Vorgang wird dadurch beschleunigt. Es gibt auch einige Versuchsergebnisse darüber mit anderen Sachen, also beim Tetrachlordekarboxid, das ist also sozusagen der Cousin vom Chlordioxid, wo professionelles, wer das nachschauen will, kann es gerne nachschauen. Die haben also auch festgestellt, dass Apoptose damit gemacht wird. Es gibt auch Patente, die kann man auch nachschauen. Die Chinesen haben also jetzt ein Patent rausgebracht zur Behandlung von Krebs, mehrere Patente, wo sie also auch nachweisen konnten, dass also bei 500 ppm, also Krebszellen, Apoptose machen. Also
mit Chlordioxid.
Ja, mit Chlordioxid.
Weil ich sag mal, bei dem DCA, bei diesem Tetra, was hast du genannt, bei dem das die Amerikaner wussten, dass das mit der Apoptose klappt, diese andere Verbindung, die ähnlich war zum Chlordioxid? DCA.
DCA, ja.
DCA, ne? Da ist es so leider, dass das zwar die Apoptose
DCA ist eine andere Substanz, das ist zwar eine Chlorsubstanz, also das ist ein
Dicloacetat. Aber die hatte eben noch, die hatte aber eben diese Nebenwirkungen mit, irgendwie die Beine taub wurden und so weiter. Und das kennt man ja eben von Chlordioxid nicht. Also wenn wir sozusagen einen besseren Stoff haben, der auch die Apoptose bei Krebszellen auslösen kann und diese Nebenwirkungen.
Dicloacetat ist sozusagen eine andere Substanz. Die hat zwar auch Chlor drin, aber hat aber nicht den Sauerstoff drin.
Ja.
Und es ist eigentlich deswegen, hat zwar auch einen Oxidationseffekt, aber nur den von dem Chlor, nicht den vom Sauerstoff. Das heißt, bei uns ist es so, dass wir sagen, ich habe einmal den Chloreffekt und dann habe ich nochmal den zusätzlichen Sauerstoff. Ja? Das heißt, ich desinfiziere mit dem klassischen Chlor sozusagen, weil Chlor hat auch einen Oxidationseffekt, sogar noch höher als Sauerstoff, das heißt 1,3. Das heißt also diese 0,95 und viele Sachen, die früher im Internet stehen, das ist alles nicht so ganz richtig, das ist komplexer. Das sind alles theoretische, statistische Werte bei 20 Grad und so weiter. Nee, es ist schon komplexer. Und dieses Chlor, was sozusagen auch in Dichloracetat drin ist, macht auch die Wirkung, wie andere Chlorverbindungen auch. Man weiß es ja auch. Weil das ist ein Klassiker. Auch in der Medizin sind Chlorverbindungen, werden sehr häufig verwendet. Ne? Für alle möglichen auch Desinfektionsmittel, wenn ich operiere oder was auch immer. Das wird auch alles schon verwendet. Die Sache ist nur die, dass ich sozusagen diese Verbindung Chlor plus Sauerstoff als festen Verbund, der keine Trihalomethane macht, also keine krebserzeugenden Wirkung hat oder sich mit anderen nicht einfach so verbindet, bis jetzt nicht verwertet wird. Und das ist also so, der Krebs bekommt zwei Sachen. Einmal wird sozusagen das Randgebiet, wo also sehr viel Bakterien sich aufhalten können oder Pathogene sich aufhalten können, wird sozusagen desinfiziert. Und die Mitochondrien bekommen nochmal Sauerstoff. Und, jetzt kommt es noch besser, Chlordioxid ist paramagnetisch und wird nach der Reaktion diamagnetisch.
Das heißt also paramagnetisch? Was ist erklärt das mal.
Ja, also paramagnetisch ist zum Beispiel, wenn es durch einen Magnet beeinflusst wird. Das heißt, durch ein Magnetfeld beeinflusst wird und diamagnetisch, wenn es durch ein Magnetfeld nicht beeinflusst wird. Das heißt, also, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Waage habe und ich habe ein paramagnetisches Teil auf dieser Waage, ich mache einen Magneten drunter, dann geht es runter. Ne? Das wird angezogen, bei diamagnetisch eben nicht.
Also Aluminium?
Zum Beispiel. Also Moment, Vorsicht bei Metallen, Aluminium sind so viele.
Okay.
Also ich sage es mal jetzt ganz simpel, ne? Wasser zum Beispiel. So, aber im Körper selbst haben wir selbstverständlich sehr viel Eisen. Das Blut ist rot, weil es Eisen ist, beziehungsweise Rost, um genau zu sein. Also oxidiertes Eisen. Und deswegen kann am Blut auch nicht wegoxidiert werden. Das ist schon oxidiert. Das ist also sozusagen, dass man sagt, also dieser Effekt, dieses Magnetismus, dieser magnetische Impuls, dieser EMP-Impuls ist auch noch dazu da. Das heißt, wir haben nicht nur sozusagen Sauerstoff, nicht nur Chlor und nicht nur
die Keimabtötung.
Sondern wir haben auch noch einen elektrischen Impuls. Also wie bei der Atombombe.
Wann passiert das genau?
Bei der Trennreaktion.
Ja.
Und dazu kommt noch was anderes. Dann haben wir auch noch festgestellt, dass das ganze Chlordioxid schwingt. Wir haben einen Schwingungsprozess. Das geht über die Transmittanz und die ist irgendwo bei 366 Nanometern. Das heißt also, Chlordioxid ist eine Substanz, was ein freier Radikal ist. Das heißt also, in der Bahn, also der Elektronenbahn, springt ein Elektron, also der von diesem Sauerstoff ist verbunden mit dem Chlor, und der springt immer hin und her, weil einer zu wenig ist. Das heißt, eine Runde mit dem, eine Runde mit dem, eine Runde mit dem, eine Runde mit dem. Das macht eine Frequenz. Und diese Frequenz ist auch noch dazu da, sozusagen Effekte zu machen, weil sie genau auf dieser Lebensfrequenz sitzt, sozusagen dieser Reset-Frequenz. Also es gibt diese Substanz an sich, ist extrem interessant. Das muss aber wirklich noch einen ganzen Haufen geforscht werden.
Also das sind Sachen, die hattest du früher im ersten Buch nicht, die kannte ich auch noch nicht. Ich muss sagen, es ist wirklich sehr spannend, es geht weiter.
Also nach 10 Jahren kommt man schon ein bisschen weiter in vielen Sachen. Und das ist einfach so, dass man sagt, gut, ich habe auch noch viel mehr Wissen. Das sind dann halt sozusagen fachspezifische Sachen. Ich möchte den Zuschauer jetzt auch nicht langweilen mit irgendwelchen.
Ja, aber ein Krebspatient, bleiben wir ruhig mal beim Krebspatient, der hat jetzt einmal diesen lokalen Tumor, sage ich mal, aber er hat ja auch andere Probleme im gesamten Körper. Da wirkt ja Chlordioxid auch unterstützend. Auch bei den Menschen, sage ich mal, die jetzt aus Angst oder mit nicht besserem Wissen einer Chemotherapie sozusagen machen, macht das da Sinn, begleitend trotzdem Chlordioxid einzusetzen?
ich kann es persönlich weder empfehlen noch nicht empfehlen, aus legalen Gründen.
Lassen wir uns mal Gedanken spielen.
Ich kann nur sagen, was die Erfahrung uns gebracht hat. Ich kenne sowohl Personen, die also eine Chemotherapie gemacht haben und die also freiwillig Chlordioxid zu sich genommen haben. Die Beobachtung war, dass sie also die Begleiterscheinungen wesentlich besser waren.
Also verträglicher.
Wesentlich verträglicher. Es gibt auch Studien mit Tetrachlordekarboxid dazu. Mhm. Das ist also dieser offizielle Bruder, Schwester, Bruder, Cousin, wo es also auch bestätigt werden konnte, dass also die also die Nebenwirkungen von Chemotherapien wesentlich weniger waren. Trotzdem waren sie effizient. Also das konnte also oft beobachtet werden. Das heißt jetzt nicht, dass ich pro Chemotherapie, pro anderen Sachen bin. Wir haben aber auch sehr viele Leute oder fast noch mehr Leute, die sozusagen keine Chemotherapie aus ethischen oder welchen Gründen auch immer anwenden wollen. Es gibt viele Leute, die haben einmal Krebs gehabt und dann kommt der Krebs wieder und sagen, ich habe einmal die Chemokeule hinter mir, ich will sie nie wieder hinter mir haben, egal, auch wenn ich sterbe. Ich brauche eine andere Alternative und diese Menschen habe ich also im Buch auch beschrieben. Ich habe auch Videos mitgebracht, die können wir uns mal anschauen, wenn du willst.
Ja. Beeindruckend, Andreas. Das sind ja Erfahrungsberichte, die für sich sprechen. Natürlich müssen wir immer wieder sagen, einzelne Erfahrungsberichte ersetzen keine Doppelblindstudien, randomisierte. Wir dürfen daraus nicht jetzt ableiten, dass das immer so zu erwarten ist. Aber jeder einzelne Geheilte, jeder einzelne, der sein Leid lindern konnte, war es doch wert, diesen Versuch sozusagen zu machen. In deinem Buch Gesundheit verboten, unheilbar war gestern, geht es aber nicht nur um den um Krebs, sondern auch um andere Krankheiten.
Krebs ist eine der vielen unheilbaren Krankheiten. Es sind viele, viele Krankheiten, die sozusagen mittlerweile sich zur Volksseuche ausbreiten. Eine zum Beispiel, Fibromyalgie ist eine klassische Krankheit, die also immer und immer wieder und immer schlimmer auch wird. Vor allem, weil es eine Krankheit ist, wo eigentlich sehr viel Handlungsbedarf besteht und wo also die freiwilligen Teilnehmer oder die freiwilligen Leute, die also diese Behandlung mit Chlordioxid gemacht haben, ich schaue es dir selbst an. Schau mal, ich habe dir was mitgebracht.
Lograba superar mezclando opioides con cannabinoides, con algo que subiera, y eso me hacía vivir un día normal, con mi marido, con mi familia, un día normal, y obviamente el bajón de todos sus medicamentos me provocaba otra crisis mucho más fuerte. Y realmente quedé fuera del mercado laboral, fui quedando fuera de todo, y los médicos no te ayudan, solamente te dan calmantes, y te dicen que no hay nada que hacer porque no... Es una enfermedad tal vez que no existe, tal vez imaginaria. Pasé por psiquiatras, por médicos, por todas las especies.
Gut, also Worte sprechen. Also es ist wesentlich interessanter, dass Leute selbst sprechen, als dass ich irgendwas erzähle. Weil ich könnte eigentlich alles vom Blau vom Himmel lügen, wie jeder andere auch. Und,
aber warum Menschen aus der ganzen Welt unterschiedlicher Religionen?
Ja, das sind jetzt nur persönliche Beispiele, die ich also selbst... Direkten, das ist auch eine, sagen wir so, das ist einer der Gründe, warum ich sozusagen meine Motivation habe, trotz Wind und Wetter und irgendwelchen
Gegenwind
ja. Massenmedien,
medialer Art,
trotzdem weiterzumachen. Weil ich meine, kein Mensch hat es gerne, irgendwo dargestellt zu werden als Quacksalber, Vollidiot oder was auch immer. Und
obwohl so langsam auch die Haut dicker wird, oder?
Sagen wir mal so, in letzter Zeit vom Quacksalber bin ich jetzt zum Guru geworden. Und das finde ich eigentlich schon mal gut, weil Guru heißt, soll man jeder in Wikipedia nachgucken. Guru ist also jemand, der Wissen hat. Das ist schon mal ein Tick mehr.
Man billigt dir schrittweise immer mehr zu. Ja. Gut, dass wir darüber lachen können. Es war nicht immer so. Ich sag mal, wenn man aus dem normalen Bürgerleben herausgerissen wird und so vorgeführt wird, das sind schon ein paar Schläge, Tiefschläge, die auch Angst und andere Dinge auslösen können und ja auch beruflich, finanziell, juristisch Auswirkungen haben können, die man am Anfang gar nicht so übersehen kann. Aber wie man sieht, man kann diese Sachen überstehen.
Ich muss ganz ehrlich, ich möchte hier mal Dankeschön sagen, den ganzen Leuten, die also auch mir dann ihre Videos zugesendet haben, möchten sie auch bitte weiterhin machen. Also wenn Sie eine Erfahrung haben, ob gut oder schlecht, machen Sie einfach Ihre Kamera an, machen Sie ein Selfie-Video, also möglichst nicht hochkant, sondern quer, damit man es auch nachher sehen kann, und schicken Sie es einfach uns zu oder mir zu, damit man also anderen Leuten zeigen kann, was passiert, gut oder schlecht. Und in beiden Sachen, dass es sozusagen echte Fakten sind, weil es geht eigentlich darum, das zu sagen, was ist. Nichts, es soll nicht schön geredet werden, denn im Grunde genommen, was man möchte Leuten helfen. Das ist also der wirkliche Grund, warum man das Ganze macht. Das ist nicht so, dass irgendwo das ich habe jetzt.
Ich muss das unterstreichen. Also E-Mails mit Testimonials, also mit Erfahrungsberichten bekommen wir oft. Aber wenn die beide jetzt hier stundenlang E-Mails vorlesen, dann sage ich mal, schlaft ihr alle ein. Deswegen bewegte Bilder kommen wirklich mehr an. Nehmt euch die Zeit. Jeder hat eine Handykamera. Die Qualität ist gar nicht so wichtig. Euer Inhalt zählt. Und es ist dann authentisch, weil ihr der Betroffene oder die Betroffene seid, die über euer eigenes Leid und eure Erfahrung redet. Und wenn es euch gut getan hat, diese Information, da ist so eine gewisse kleine Schuldigkeit dem Nächsten gegenüber, oder? Spürt ihr das nicht auch? Also ich sag mal, der Antrieb dieser Gemeinde war ja nicht Network Marketing. Ich verdiene daran, dass ich dem anderen erzähle, dass es gut ist und an dessen Verkäufen, sondern...
Jeder, der die Erfahrung gemacht hat, das war bei mir jetzt bei Arthritis so, möchte eine positive Erfahrung weitergeben. Und das ist einfach eine Möglichkeit, wo also die Zuschauer dann sagen können, ich nehme mein Handy, mein Mobile, halte es vor mir und sage in einer Minute, es muss jetzt kein Dokumentarfilm, in einer Minute sage, also ich habe, was weiß ich, das und das gehabt und ich habe das und das genommen und es hat das und das gemacht. Ganz einfach. Ganz einfach, straightforward, weil alles andere ist irgendwo dann öde, interessiert dann auch keinen. Und einige Sachen sind natürlich ganz, was wir gesehen haben, also sind einwirkend und es geht einfach darum, dass mit der Zeit ist es, wie das so aussehen, es wird immer mehr und irgendwann die Neinsager sagen so viel Nein, wie sie wollen, aber sie haben nichts in der Hand, während auf der anderen Seite halt viele Personen, also diese Erfahrung gemacht haben. Es gibt auch immer mehr Ärzte. Die Ärzte haben, wie gesagt, das Problem, sie dürfen es nicht verschreiben. Das ist nicht, dass sie es nicht wollen. Das ist im Gegenteil. Zu mir kommen sehr viele Ärzte, gerade um mehr wissenschaftliches Know-how zu bekommen. Ich bin auch jederzeit offen. Also ich bin offen dafür, dass also Ärzte, Universitätsleute zu mir oder zu uns kommen.
Und auch vertraulich behandelt, damit sie im Beruf geschützt sind, wenn sie inhaltlich was zu sagen haben. Manche fürchten
es wirklich. Moment. Es geht wirklich darum, dass ich auf wissenschaftlicher Basis Daten weitergebe. Und das ist absolut legal.
Nein, dass du sie weitergibst, ja, aber ich habe wirklich die Erfahrung gemacht, dass wenn man anonym etwas runterladen kann, Ärzte mehr dazu bereit sind, wenn sie dafür ihre E-Mail-Adresse und ihre Dings abgeben müssen, dann sind sie schon vorsichtiger, weil man das gegen sie verwenden könnte, wenn man nicht systemkonform ist.
Es geht nicht darum, dass ich Leute illegal behandeln will. Es geht einfach darum, dass wenn jetzt jemand ein Arzt ist und hat zum Beispiel eine Frage, eine rein technische Frage, die beantworte ich jederzeit gerne mit den besten Daten, die ich also haben kann.
Bei dir ist es ja so, dass du wissenschaftlich eben in dem Bereich Biophysik, also das ist etwas, wo du dich autodidaktisch dann auch noch weiter bis in die Medizin treiben kannst. Da ist ein Hintergrund da, der erklärbar ist.
Ja, es ist, man versucht halt nach dem besten Wissen und Gewissen zu machen irgendwo. Es gibt natürlich immer Leute, die wesentlich besser als einer selbst sind.
Ja, ich meine nur, als Maschinenbauingenieur und IT-Spezialist ist die Kurve ein bisschen größer zu nehmen, um dann in einem Seminar Ärzte, Zahnärzte, Heilpraktiker sitzen zu haben. Das war und ist bis heute immer noch für mich etwas eigentlich Unangenehmes, weil da haben Leute 7 Jahre und länger studiert und viele Berufsjahre Erfahrung und sind in bestimmten Bereichen völlig einseitig blind. Da ist nichts erzählt worden, da ist das nichts.
Ja, aber das passiert ja als Ingenieur auch. Das heißt, wenn du Spezialist ja, jetzt für
freie Energien, Skalarwellen, da bin ich auch nicht belichtet genau. worden. Maxwell-Gleichung also ist nicht vollständig.
Das Tolle finde ich, dass, wie gesagt, immer mehr Profis sich öffnen.
Leaken.
Nein, sie öffnen sich einfach. Diese Scheuklappen werden breiter. Wir, alle mehr Menschen öffnen sich auch. Wir stellen fest, dass nicht alles so ist, wie es uns gesagt wird. Also, dass immer mehr Leute Nachrichten anzweifeln. Nicht nur so wie früher in der DDR, wo gesagt werden, die Nachrichten sind gefaked. Heute wird auch normales.
Ich glaube, wir haben DDR2 zurzeit.
Das ist natürlich auch möglich.
Aber das ist eine ganz persönliche Einstellung.
Und also es geht also so, dass man feststellt, dass irgendwo immer ein weiteres Interesse dahinter ist oder dass das meiste eigentlich irgendwo manipuliert ist. Und das heißt, jeder muss sich seine eigene Meinung bilden. Und das ist eigentlich so auch beim Profibereich so. Denn bei Ärzten ist es, wie gesagt, so, dass sie die Hauptleidtragenden sind.
Also ich habe für mich festgestellt, ich habe immer wieder Phasen gehabt, wo ich gesagt habe, mache ich noch Seminare? Ist das so richtig? Und dann wurde ich sogar von Ärzten gebeten, weiterzumachen, weil sie sagten, wenn wir das nur in Erwägung ziehen, riskieren wir Approbation und alles, die Ansehen, wirtschaftliche Untergang der Praxis, der Familienversorgung, alles. Und daraufhin habe ich mir ein neues Ziel gesetzt. Für mich endet der Spaß mit dieser MMS-Chlordioxid-Geschichte dann, wenn im deutschsprachigen Raum Ärzte und Heilpraktiker Chlordioxid anwenden und auch mit zugelassenen Medikamenten in Erwägung ziehen können als eine weitere Alternative zu ihrem bisherigen Portfolio, ohne dafür beruflich, finanziell oder juristisch irgendwelche Folgen zu haben. Weil ich fühle mich in der Haut nicht wohl, weil das gar nicht meine Intention war. Ich bin da eher reingerutscht und habe dann gemerkt, ich habe eine Aufgabe, aber die ist auf Zeit. Und das ist auch ganz gut so. Andreas, wir haben jetzt in diesem Teil über Krankheiten, Krebs, aber auch über andere Krankheiten und Erfahrungsberichte gesehen, gelesen und gesprochen bzw. die Videos angesehen. In deinem Buch Gesundheit verboten, unheilbar war gestern, erwähnst du natürlich noch weitere, die du auch belegst mit den Testimonials, mit den Erfahrungsberichten. Da könnt ihr also selber nachschauen. Wir beschäftigen uns jetzt im nächsten Teil, das wird sehr spannend, weil du auch so einen kleinen Bauchkasten an anderen alternativen Heilmitteln, wo du sagst, ich würde nicht allein auf die Karte Chlordioxid setzen, wenn ich eine gewisse Krankheit habe. Da gibt es noch schöne andere Hilfsmittel, die mir begleitend oder zusätzlich oder auch alternativ Hilfe bieten können. Und bleib dran, das wird das Thema des nächsten Beitrags.